einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen ist hier heute mit einem Solo-Talk für euch mitten in der Herbstrennsaison. Die Herbstrennsaison, Leute, ihr habt es mitbekommen, ein Marathon jagt den nächsten. Überall finden Wettkämpfe statt, alle sind nervös, alle fiebern mit, feuern an, machen was auch immer. Keine Ahnung, ob ihr jetzt auch mit dabei seid, aber gerade wenn ihr vielleicht mal den ein oder anderen Wettkampf irgendwo mitmacht, egal mit wie viel Ernst und wie viel Einsatz, dann glaube ich, wird die Folge heute besonders spannend und witzig für euch. Denn heute habe ich einfach mal so meine wildesten Wettkampfgeschichten für euch gesammelt. Ausgegebenem Anlass, denn ja, vergangenen Sonntag war der Köln-Marathon und darin eingegliedert die deutsche Meisterschaft im Marathonlaufen. Ja, ich durfte für sportschau.de mit Tim Tonder gemeinsam da den Livestream machen und wäre fast nicht ins Studio gekommen, weil es eben ganz schön hektisch wurde vorher. Ja, ich glaube, wenn ihr irgendwo mal Wettkampf lauft, wenn ihr mit ein bisschen mehr Einsatz rennt als vielleicht nur Gesundheitssport, wenn ihr sagt, ich will auch mal nach Bestzeiten gucken, ich will auch mal schauen, ob ich schneller bin als hier meine liebe Nachbarin oder so, dann wisst ihr, dass Wettkämpfe, ja, wie gesagt, ganz egal welches Level, welches Niveau, dass Wettkämpfe immer auch ein Stück weit Abenteuer sind und dass da immer wieder Sachen passieren, wo man sich nachher nur fragt, musste das denn jetzt eigentlich sein? Ja? Und vor allem währenddessen fragt man sich, um Gottes Willen, was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Und könnt ihr euch vorstellen, ja, war irgendwie 20 Jahre Leistungssport, Hochleistungssport und jetzt noch einigen Wettkämpfen im Freizeitsportbereich sind bei mir extrem viele solcher Geschichten zusammengekommen, wo man sich denkt, ja, das bereichert das Leben auf jeden Fall um ein ganz enormes Stück. Und deswegen präsentiere ich euch, wie gesagt, heute meine lieblingswilden Wettkampfgeschichten, die vor allem im Nachhinein, ja, so teilweise viele, viele Jahre später, auch dann erst ganz besonders witzig waren. Ich lade euch natürlich dazu ein, heute diese Geschichten von mir per Kopfkino zu genießen. Aber auch ganz wichtig, denkt doch bei der Gelegenheit nochmal selber an eure witzigsten Geschichten, wie ihr die erlebt habt, mit wem ihr die erlebt habt und ja, was ihr vielleicht auch daraus für Lehren gezogen habt, wenn sich das denn machen lässt. Und ich glaube, ihr werdet feststellen, ja, da ist einiges dabei, was doch ziemlich genial war und mir nochmal den ein oder anderen Kick gegeben hat. Also wie gesagt, ja, am Wochenende waren eben in Köln im Rahmen des ganz normalen Köln-Marathons die Deutsche Marathonmeisterschaften und das ist immer die ganz, ganz große Chance, so eine Deutsche Marathonmeisterschaft für viele der Läuferinnen und Läufer aus der immer zweiten Reihe der deutschen Spitze ganz nach vorne zu kommen, denn wisst ihr Bescheid, ja, ganz, ganz viele von den absoluten Superstars, die rennen vor allem auch um schnelle Zeiten mit und müssen irgendwo Geld verdienen. Sprich, die rennen dann vielleicht eher beim Berlin-Marathon, beim Frankfurt-Marathon oder sonst wo irgendwie rum. Und bei den deutschen Meisterschaften sind deswegen die ganz, ganz Großen, wie eben, ja, vielleicht Henrik Pfeiffer, Amanal Petros und so weiter, gar nicht unbedingt am Start. Richard Ringer zum Beispiel. Bei mir auch, ja, ich habe meine Titelsammlung ja wirklich 3.000, 5.000, 10.000 Halbmarathon, alles dabei. Marathon habe ich keinen deutschen Meistertitel. Weil man da so ein bisschen Prioritäten setzen muss irgendwann, ne? Weil man eben nicht alles mitmachen kann. Und deswegen ganz, ganz großes Ding, deutsche Meisterschaft im Marathon für Leute, die, wie du und ich, trainieren wie die Verrückten, aber die, und das unterscheidet diese Meisterschaft von den ganzen anderen großen Rennen, die in den allermeisten Fällen auch noch einen ganz normalen Job haben, ja, die wirklich vielleicht 30, 40 Stunden arbeiten, die ihr Studium doch noch ein bisschen intensiver durchknallen, als es die richtigen Profis machen und deswegen eben so eine deutsche Meisterschaft da auch sehr, sehr spannend. Ich könnte darüber natürlich problemlos jetzt hier auch eine ganze Folge machen. Möchte ich aber nicht, weil es in den letzten Wochen halt immer wieder und wieder um Marathon ging. Deswegen Köln-Marathon nur so ein bisschen am Rande hier. Seht's mir nach, wenn ihr jetzt genau darauf gewartet habt. Und ja, ne, ich verlinke euch nochmal den Livestream mit Tim Tonder. Ihr könnt euch das alles dann nochmal reinziehen. War ein wirklich, wirklich spannendes Rennen auch um die Medaillen bei den Frauen. Esther Jakobitz, ganz souverän. Aber die hat trotzdem richtig Lehrgeld gezahlt auf der zweiten Hälfte. Ja, wenn man auf 2:30 anläuft, aber dann mit 2:37 ins Ziel kommt, könnt ihr euch vorstellen, dass das schon echt wild abgegangen ist. Und auch bei Katja Fischer, also alleine, ne, Silbermedaille nachher gewonnen, allein diese Bilder, wie die zum Schluss da Schlangenlinien gelaufen ist, wie sie fast noch so ein Typ mit seiner Kölschpulle da irgendwie von der Bahn gefegt hätte, weil der da irgendwie mitten über die Straße tapern musste. Echt eine wilde Geschichte. Wenn ihr Bock und Zeit habt, schaut euch die Übertragung nochmal an. Wie gesagt, wird alles hier verlinkt. Glückwunsch natürlich auch an Verena Vogt auf dem dritten Platz und an alle anderen, die da ihre Power auf die Straße gebracht haben. Relativ später Start, 10.30 Uhr und dadurch auch schon ziemlich hohe Temperaturen. Ja, hat jetzt irgendwie zu der Jahreszeit auch keiner mehr mitgerechnet, aber dadurch wurde das wirklich eine riesen Challenge, ganz große Probleme, gerade auch so für einen Kreislauf, ja, der Johnny zum Beispiel, ne, großer Favorit, den hat's zerhagelt, der ist gar nicht ins Ziel gekommen, stattdessen dann absoluter Überraschungssieger, Lorenz Baum, der zum Beispiel Fulltime als Elektriker arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, erster deutscher Marathonmeister dieses Jahr, erster deutscher Marathonmeister, er ist deutscher Marathonmeister geworden, ja, eben in Köln, Wahnsinn, zweiter Platz dann für Erik Hille und dritter für Tom Torley. Also, ganz spannendes Ding, ganz witzig, aber es soll heute nicht primär um Marathon gehen, deswegen halte ich das Ding ein bisschen kürzer, seht's mir bitte nach, wenn ihr darauf gewartet habt, ich mache heute einen anderen Schwerpunkt. Und zwar mache ich heute Schwerpunkt, wie ging das eigentlich mit der Anreise an, lieber Jan. Ja, die größten Wettkampf-Fails, Fast-Fails, Chaos-Aktionen rund um solche Rennen. Das muss man sagen, natürlich bin ich in Köln nicht selber gelaufen, aber dieser schöne Livestream, von dem ich die ganze Zeit erzähle, der hätte fast ganz anders ausgesehen, denn um Haaresbreite hätte mein lieber Teamkollege Tim Tonder den ganz alleine machen können. Folgendes ist passiert, ja. Ihr wisst, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Bei solchen Veranstaltungen zum Wettkampf versuche ich immer 2 Stunden vorm Start da zu sein. Und wenn ich irgendwo eine Fernsehübertragung habe oder einen Livestream habe, versuche ich natürlich erst recht 2 Stunden vorher da zu sein. Und ganz klar, wenn irgendwo ein Marathon stattfindet und die gesamte Stadt gefühlt gesperrt ist, dann mache ich doch Folgendes. Wenn es irgendwie geht, reise ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Start. Das war in Berlin ja schon ziemlich hektisch, ne, weil da auf einmal irgendwie alle dann zum Start wollten, komischerweise, und es sehr, sehr eng wurde. Diesmal in Köln, ja, das ist von Mettmann aus eigentlich nicht weit. Ich hätte offiziell laut Reiseplan Deutsche Bahn 1 Stunde und 7 Minuten gebraucht. Mit dem Auto eben genauso lang. Gar kein Problem. Und Sonntagmorgen, ich meine, Sonntagmorgen fährst du um 8 Uhr los. Kein Ding, ja, überhaupt kein Ding. 7:30 los, kein Mensch unterwegs. Das läuft. Ja, ja, Pustekuchen. Ich wandere zu meiner Haltestelle, ne, wunderbar, alles im Griff, alles geparkt, gut vorbereitet, gemeinsam mit Tim Tonder 2 Tage lang recherchiert, mit ganz vielen Leuten gesprochen, 1A, jetzt nur noch nach Köln kommen. Stehe am Bahnsteig, da steht dann schon, ne, vorher checke ich ja immer auf meiner App, ne, bevor ich loswandere, ob alles in Ordnung ist, am Abend vorher checke ich alles, ob alles in Ordnung ist, am Bahnstein checke ich die App, oh ja, Zug hat Verspätung, gut, alles klar, ne, ich hätte einmal umsteigen müssen. Da hatte ich aber 25 Minuten zum Umsteigen, also gar kein Problem. Zug hat Verspätung, Zug hat Verspätung, Zug hat Verspätung, Zug hat Verspätung. Ihr ahnt, was kommt. Oh, Zug fällt aus. Das war dann allerdings schon irgendwie 5 Minuten, nachdem der Zug hätte da sein müssen. Gut, Fitschen, gut zu Fuß, ne? Also ab, zack, zurück nach Hause gerast. Meine Frau hat ein bisschen dumm geschaut, als ich schon wieder zurück war, mir nur den Autoschlüssel geschnappt habe und dann mit dem Auto eben zu Hahngrüten dahin gefahren bin, weil ich da eben umsteigen musste und wusste, okay, das packst du noch. Dahin gefahren, geparkt, losgelegt. Ah, warte mal. Der Zug, den ich hier nehmen wollte, hat auch nochmal Riesenverspätung. Verdammt, was machst du denn jetzt? Ha? Langsam wurde ich dann doch nervös, ne? Weil wie gesagt, ich will ja sehr, sehr ungern zum Start zu spät kommen, wenn ich selber renne, aber eben erst recht natürlich, wenn es um so eine Übertragung geht. Dann da auf dem Parkplatz rumgeeiert. Natürlich rennt mir direkt einer mit Startnummer da irgendwie über den Weg. Ah, hi, du willst auch zum Marathon? Ja, ja, genau, mit der Bahn, bla, bla, bla. ja, da wirst du Pech haben, weil Bahn bla 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 kommt nicht, beziehungsweise nur viel zu spät. Was machen wir denn da? Ja? Sven war das. Sven kam auch hier aus der Ecke, hatte auch die pfiffige Idee, mit den Öffis anzureisen. Und dann haben wir gemeinsam geplant, rannten noch ein paar andere rum, die sagten dann auch, ja, nee, wir steigen jetzt hier alle gemeinsam ins Auto und dann fahren wir bis nach Köln und dann nehmen wir die Straßenbahn, müssen nur noch irgendwie die passende Haltestelle finden. Also Sven und ich genauso gemacht, in mein Auto gestiegen, Sven eingestiegen, er telefoniert während der Fahrt noch kurz mit seiner Frau. Du, kannst du mal kurz für uns recherchieren? Wir versuchen es auch parallel. Wo können wir denn in Köln parken, sodass wir eben mit dem Auto nicht erst die Rennstrecke kreuzen müssen, sondern quasi außerhalb der Rennstrecke parken und dann vielleicht die S-Bahn oder Ähnliches nehmen können? Gut, nach Köln gebraust. Wunderbar. Nach 2 Minuten ging bei mir die Warnlampe an, weil ich natürlich vergessen hatte zu tanken. Dann so, oh je, Mine, da stand doch gerade noch 150 Kilometer Reichweite. Warum sind es denn jetzt nur noch 40 und warum sind es noch 60 bis nach Köln? Es wurde dramatisch. Ich habe mich nicht mehr getraut, schnell zu fahren, weil dann eben höherer Spritverbrauch. Wir nach Köln gefahren. Wunderbar. Parkplatz gefunden. Ja, ich Sven rausgeschmissen. Er zur Bahn gedüst. Ich hoffe, er ist rechtzeitig zu seinem Start gekommen, müsste geklappt haben. Ich, oh nee, hier darfst du doch nicht parken. Nochmal 5-mal um Block gefahren, ne? Irgendwann einen Parkplatz gefunden, dann ab zur Bahn, ab zum Kölner Hauptbahnhof. Vom Kölner Hauptbahnhof irgendwie versucht, das WDR-Sendestudio zu finden, in dem wir da eben dann übertragen haben. Da dann Sonntagmorgen kein Mensch da, erstmal den Eingang nicht gefunden. Ja, ich sollte mich bei irgendeinem Pförtner melden und der lässt mich dann rein und kamen aber 3 so Typen um die Ecke, ne, 2 waren's, ne, hatten irgendwie gerade beim Bäcker groß eingekauft, schlossen irgend so eine Nebentür auf. Sag mal, könnt ihr mir zufällig helfen, wie ich hier zum WDR komme? Ja, was willst du denn da? Ja, ich muss da gleich mit Tim Tonder hier den Köln-Marathon übertragen. Ich bin ja Jan Fitschen. Ja, dann komm mal mit. Super. Hatte ich also die Jungs getroffen zufällig, die direkt nach uns dann Fußball gemacht haben im WDR. Und ja, dann also ins Sendestudio. Und tatsächlich, Wahnsinn, eine halbe Stunde, bevor wir live auf Sendung gegangen sind, war ich in unserem Senderaum, konnte noch meine Unterlagen sortieren, konnte noch mal den letzten Soundcheck machen, konnte mit Tim noch mal irgendwie durchgehen, dass ich eben nicht direkt am Anfang ins Ohr falle. Und es konnte losgehen. Also, Puls auf 180 geknallt, morgens früh am Sonntag, ja, so wie eben alle anderen an der Startlinie wahrscheinlich auch. Und zum Start dann aber rechtzeitig da gewesen, noch 3-mal durchgeatmet und eine sehr, sehr witzige, sehr spannende, Kommentation da abgeliefert mit dem Tim zusammen. Ich fand's richtig witzig, war echt genial, wieder schönes Ding, hat gut geklappt. Sehr, sehr spannend, ganz kleines Setting, ne, ist schon wirklich was anderes. Na, ob man nur so einen Livestream macht, da fürs Internet oder ob das eben wirklich ins Fernsehen rausgeht, alles. Aber hat gut geklappt, aber ja, könnt ihr euch vorstellen, so ein Nervenkitzel braucht man dann nicht immer, ne? Und jetzt, wie gesagt, Frage geht raus an euch, ne? Guckt mal zurück, wie oft wart ihr schon bei welchen Wettkämpfen auf den allerletzten Drücker erst da oder seid vielleicht sogar zu spät gekommen? Habt ihr euch gefreut, dass die Zeitmessung über so ein Chip erfolgt, sodass man auch 10 Minuten später noch über die Startmatte rennen kann? Gab sowas bei euch? Ja, ich wette, da findet ihr auch das ein oder andere. So, also das ganz klar, ja, richtiges Highlight dieses Wochenende bei mir. Köln-Marathon ansonsten, wie gesagt, schon echt spannend. Ne? Ganz, ganz viele Halbmarathonis am Start. Im Marathon auch ein paar tausend Leute unterwegs gewesen. Sehr, sehr cool. Glückwunsch allen, die da gut ins Ziel gekommen sind bei den nicht so ganz einfachen Bedingungen. War wieder witzig. Und das nächste Ding, das auf uns wartet, ist ja dann der Frankfurt-Marathon. Zumindest bei mir, wo es nochmal richtig abgeht. Ja. Weitere Geschichten, weitere verrückte Klamotten, wo ist welches Chaos passiert, bei welchem Wettkampf. Alle, die diesen Podcast jetzt regelmäßig hören, werden wahrscheinlich die ein oder andere Story wiedererkennen, weil ich vermute, dass ich 90% der Geschichten schon in irgendwelchen anderen Folgen zum Besten gegeben habe. Aber da ich auch vermute, dass ihr doch das ein oder andere Detail und das ein oder andere Geschichtchen aus meinen vorherigen Episoden hier mal vergesst, ja, und weil ich natürlich alles jetzt noch mal ein bisschen anders ausschmücke, deswegen hoffe ich, dass trotzdem noch mal was dabei ist, was euch ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Crosslaufmeisterschaften. Crosslaufmeisterschaften sind immer was ganz Besonderes, weil man einfach nie weiß, wie die Strecke aussieht. Ist es matschig? Ist es hügelig? Haben sie noch irgendwelche Heuballen oder Baumstämme über den Weg gelegt? Renntaktik der anderen ist immer spannend. Ne, da geht's zur Sache. Und gerade so der Startschuss, wenn der im Crosslauf fällt, da knallen alle los wie die Beknackten. Eins meiner spannendsten Erlebnisse war 1996 war das. Deutsche Jugendmeisterschaften im Crosslauf in Hamburg. Wir da hingefahren mit unserer damals noch Osnabrücker Turnerbund kleinen Gruppe und so. Und ich war ja immer so dermaßen nervös vor Wettkämpfen. Ne? Also ganz, ganz schlimm. Egal wie gut ich in Form war, ich habe mir immer einen riesen Kopf gemacht. Ne? Also dieses Hurra, es geht endlich los und ich freue mich drauf und ich weiß ja, was ich drauf habe, habe ich irgendwie nie auf die Kette gekriegt, sondern ich habe mich immer total selber zerstört vor so einem Rennen. So, und dann eben mit meinem kleinen Bruder und noch Paolo, ne, dem Trainingskollegen von uns, dahin gefahren und so, ne, und ich war wirklich fertig, ich war richtig fertig. Und dann laufen wir uns ein und beim Einlaufen labert mich Paolo, ne, noch voll mit, ah Jan, was mache ich denn jetzt, welche Renntaktik nehme ich denn jetzt und ich weiß gar nicht so genau, wie schnell ich loslaufen soll. Und ich dachte nur, Alter, ich bin hier völlig im falschen Film, ne? Bin so richtig im Tunnel und weiß selber überhaupt nicht, was ich tun soll. Und dann soll ich noch beim Trainingskollegen Händchen halten. Also auch ganz, ganz abgefahren. Letzten Endes war das, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil das hat dann bei mir doch ein bisschen geholfen, die Nervosität runterzunehmen. Und ja, das Rennen nachher war sehr gut. Aber vergessen werde ich sowas auf jeden Fall auch nicht. Ne? Also wenn du wirklich dann in dieser Konzentrationsphase dann da noch solche Geschichten da zu hören kriegst, Mann, echt irgendwie ziemlich bescheuert. Europacup, ne, das ist ja so eine Art, ja, es gibt aus verschiedenen Nationen eben innerhalb Europas, gibt so Auswahlmannschaften, ne, in jeder Disziplin darf einer starten pro Land und dann wird halt geguckt, welches Land nachher am stärksten ist. Ne? Also gerade in der Halle war das dann hier, ne? Nächste Geschichte, Indoor Europacup war irgendwie, glaube ich, in Leipzig damals. Ne? Ich bin ausgewählt worden, durfte über, boah, ich glaube, 3000 Meter starten. Wie gesagt, ne, es sind dann verschiedene Disziplinen. In der Halle wird ja nicht alles angeboten, aber na klar hat man irgendwie Kugelstoßen dabei, 100 Meter dabei, 400 Meter dabei und so irgendwelche Staffeln. Und gut, wir also in Leipzig, ne, gewesen, Europacup gelaufen, wunderbar, war auch ein richtig geiles Ding. Da wir aber mit dem TV Wattenscheid auch eine verdammt starke 3x1000 Meter Staffel hatten und die deutschen Meisterschaften am gleichen Wochenende irgendwie in Neubrandenburg stattgefunden haben, war klar, ne? Jan und Trainer Tono Kirschbaum fahren direkt nach dem Europacup, ne? Mein Start war am Samstag, abends noch nach Neubrandenburg hoch von Leipzig aus, um da am nächsten Tag noch mit der 3x1000 Meter Staffel zu rennen. Gut, Rennen war in Ordnung, ja, Rennen dann super geklappt. Ich habe, glaube ich, zum einzigen Mal in meinem Leben irgendwie so einen Europacup sogar mal gewonnen, irgendwie im Sprintrennen. Wunderbar. Und dann eben mit Tono ins Auto. Und ich natürlich, könnt ihr euch vorstellen, nach so einem Rennen schon völlig fertig. Und um Gottes Willen, wie soll ich denn jetzt morgen nochmal einen Wettkampf laufen? Und das kann ja nichts werden. Und fix und alle. So. Angekommen im Hotel irgendwie spät abends. Ich glaube, es war wirklich irgendwie 11 oder 12, keine Ahnung. Ja, nee, Einzelzimmer ist nicht mehr. Haben wir nicht. Ein Doppelzimmer haben wir für sie. Okay. Tono Kirschbaum und ich, Trainer aufs Doppelzimmer, ist normalerweise ja auch kein Problem, ne? Macht man ja auch mit Athleten sowieso, mit dem Trainer aber doch eher ungewöhnlich. Und dann die ganze Nacht, ja, ich war echt fertig und wollte einfach nur schlafen. Und Tono hat, sagen wir mal ganz vorsichtig, verdammt laut geatmet. Verdammt laut geatmet, ja, also es war wirklich, ich habe nichts auf die Kette gekriegt, habe nicht geschlafen, fix und alle und richtig böse, werde ich nie vergessen. Nächster Tag, Wettkampf, Staffel, sensationell, ja. Eins der besten 1000 Meter Rennen meines Lebens habe ich da abgeliefert. Großartig, ne. Und gerade auch deswegen bin ich Tono nicht mehr sauer, dass er da eben so laut geatmet hat. Und sowas, das sind natürlich auch wieder Sachen, die machen wieder Mut. Selbst wenn ihr vor irgendeinem Wettkampf, irgendeinem Rennen einfach überhaupt nicht schlafen könnt, weil es zu heiß ist im Zimmer oder weil ihr nervös seid oder ja, weil eben da jemand im Zimmer einfach laut ist, dann macht das nichts. Dann könnt ihr trotzdem am nächsten Tag wunderbar performen. Ja? Das ist wieder so ein Ding. In dem Fall habe ich das überhaupt nicht gebraucht, diese schlaflose Nacht. Aber es war wieder ein schönes Learning, das mir einiges für weitere Wettkämpfe und weitere Rennen mitgegeben hat. Europacup, Doppelschlag-Kombi mit deutschen Meisterschaften, Staffel, völlig wild. In der Staffel gab es dann sogar nachher noch ein Zielfoto-Finish. Habe ich also sonst auch noch nie erlebt, ja, also 3x1000 Meter. Und es war zum Schluss so knapp, dass keiner genau wusste, wer eigentlich gewonnen hat. Und die mussten dann wirklich eine Zielfoto, es gibt ja so diese Bildchen dann immer, Zielfoto-Auswertung machen. um zu gucken, wer den Titel gewonnen hat. Und es war, jawohl, der TV Wattenscheid. Richtig geil. Naja, und auch deswegen erzähle ich diese Geschichte natürlich wieder sehr, sehr gerne. Kommen schöne Erinnerungen hoch. Wilde Laufgeschichten auch mal im Ausland. Ja? Spanisch-Sprachkurs. Ich habe 2002 bei den Europameisterschaften in München starten wollen, habe mir dann ein Virus eingefangen, konnte nicht rennen, war todunglücklich, richtig im Eimer, ganz, ganz schrecklich. Bin dann völlig gefrustet, weil eben diese EM ohne mich stattgefunden hat, weil ich dann auch noch vom Weltcup ausgeladen wurde, bei dem ich eigentlich hätte laufen dürfen. Völlig frustriert, ganz kurzfristig mit der Uni nach Oviedo, Partnerstadt von Bochum gefahren. Hab da einen Sprachkurs gemacht, auch da irgendwie wieder rumgekaspert und ja, auch ein bisschen Sprache gelernt und sowas, aber eben auch ganz viel Cidre getrunken und irgendwann morgens einfach so, jetzt gehst du mal rennen. Gehst du mal rennen, gehst du joggen, rennst auf so einen Berg da hoch, wunderbar, total schön und ich wusste, irgendwann findet auch ein Wettkampf statt und dann kriegte ich raus, oh, das ist heute dieser Wettkampf. Ich war schon irgendwie 10, 12 Kilometer unterwegs, bis ich dann eben an den Start kam, nichts getrunken, gar nichts, ja. War natürlich auch nicht angemeldet, Lauf ausgebucht, dann ich mit meinem super perfekten Spanischkurs, Spanisch, das ich da gelernt hatte, irgendwie versucht mich da reinzumelden, ja nee, wir sind ausgebucht, ja aber hier und da sagen doch bestimmt welche ab und mach doch mal. Haben sie mir eine Startnummer gegeben, wunderbar, ja, also einmal aufs Klo gehen ging noch, aber dann war auch schon direkt, es geht los und ich wusste, ne, Subida del Naranco, es ging also auf diesen Berg hoch. Ersten 3 Kilometer war es flach und ich vorne mit geplästert, wunderbar, ne, hab da richtig gute Show gemacht. Dann ging es an den Berg, dann ging irgendwie nichts mehr und ich wurde langsamer und langsamer und langsamer. Zum Schluss habe ich irgendwie einen riesen, also war immer noch irgendwie Platz 8 oder so, ja, aber einen ganz schönen Rückstand gehabt auf die Spitze. Aber das Schöne war, ja, das absolute Mega-Highlight, am nächsten Tag habe ich irgendwie einen Kumpel zum Friseur begleitet, schlag da die städtische Tageszeitung auf, großes Titelbild von diesem Lauf, ja, die Führungsgruppe prescht durch die Stadt, ganz vorne mit dabei, Jan Fitschen, geil, ja, also, man muss nicht immer zum Schluss vorne sein, ne, um da die großen Lorbeeren zu ernten, man kann auch einfach vorher mal eine große Klappe haben und wie sehr ich danach gelitten habe, das sah man auf dem Foto ja nicht, ne, aber ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erinnerung an meinen Spanisch-Sprachkurs und an dieses Rennen in Oviedo, ja, ganz, ganz großes Ding. Dann weiteres Highlight und das ist noch nicht ganz so lange her, denn das Ganze hier war 2002 jetzt, ja, ist noch gar nicht ganz so lange her, letztes Jahr Stubai Ultra Trail. Stubai Ultra Trail, mein erster richtig langer Traillauf, es waren irgendwie, weiß nicht, 30 Kilometer, 35 Kilometer sollten es sein oder 33, nachher wurde zum Glück ein bisschen abgekürzt, weil irgendwie oben Steinschlag gefahren und sowas, durch die Berge, hoch, runter, völlig verrückt. Ich war so mittelmäßig vorbereitet. Habe eine komplette Podcast-Folge dazu übrigens gemacht, die ich teilweise live während des Laufs dann aufgezeichnet habe, nachher zusammengeschnitten habe. Das war auch wieder so eine Erfahrung. Du denkst ja, du kannst zumindest so ein bisschen was. Beim Bergablaufen stellst du fest, nee, du kannst gar nichts. Beim Bergauflaufen stellst du fest, ich mache mich immer gerne darüber lustig, dass die Trailläufer ganz viel nicht laufen, sondern eben gehen. Also nicht Trailrunning, sondern Trailwandering machen. Und ja, da habe ich nachher eben das Riesenproblem gehabt, dass ich meine Uhr ja, so eingestellt hatte, das mache ich hier, wenn ich hier jogge, dass die auf Autopause geht, wenn ich stehen bleibe. Jetzt war ich aber teilweise bei diesem Lauf so langsam, weil es so steil bergauf ging, dass meine Uhr gedacht hat, ah, das kann überhaupt nicht sein, dass der Fitschen hier noch läuft. Der macht doch längst Pause und sitzt irgendwo da und sammelt Blaubeeren. Das heißt, auf meiner Garmin fehlt nachher irgendwie die Hälfte der Kilometer und ich habe dann doch mal irgendwie zusammengepuzzelt, wo ich denn wie schnell war und habe festgestellt, dass ich teilweise wirklich 15, 18 Minuten gebraucht habe für einen Kilometer. Das war noch nicht mal schnelles Wandern. Das war maximal von der Geschwindigkeit ganz, ganz langsames Gehen, das mich also dermaßen zerhagelt, ne? Aber auch dieses Rennen war ein spannendes Erlebnis und ich kann jeder nur empfehlen, Leute, wenn sich das irgendwo mal ergibt, macht auch mal so einen Trailrun mit. Ja, ich habe ja auch jetzt im Sommer wieder ganz viele Folgen dazu aufgenommen, auch so eben nicht nur wettkampfmäßig, sondern eben just for fun irgendwie mal durch die Berge zu rennen. Das ist schon eine witzige, witzige Erfahrung und macht richtig Laune. Stuba Ultra Trail. Vielleicht verlinke ich euch nochmal, in welcher Folge das war. Das war auf jeden Fall letztes Jahr im Sommer, also 2022 im Sommer. Und da habe ich eben diese komplette Folge irgendwie draus gemacht. Sehr, sehr geil. Crosslauf. Crosslauf in England. Auch dazu habe ich, glaube ich, gerade erst was erzählt, als ich hier mit dem Michael Reinsch den letzten Podcast aufgenommen habe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Crosslauf in England war auf jeden Fall auch speziell. Ja, wir so einen Schüleraustausch gemacht. Also meine ganz besonders schönen Jugendsport-Erinnerungen sind, dass wir damals mit dem Osnabrücker Turnerbund eben so ein Austauschprogramm hatten. Ja, einmal im Jahr sind wir nach Frankreich gefahren und die Engländer sind zu uns gekommen. Das nächste Jahr sind wir nach England gefahren und die Franzosen sind zu uns gekommen. Da hat man halt so ein paar Tage da eben bei seiner Gastfamilie gewohnt, zwischendurch ein bisschen Sightseeing gemacht, einen Wettkampf auch mal gemacht und eben ja einfach halt kennengelernt, wie das so bei anderen Leuten aussieht. Und durch dieses verbindende Element des Sports war das natürlich immer sehr, sehr witzig. Man hat da irgendwie gemeinsame Themen gehabt und hat echt die coolsten Sachen erlebt. Und ja, verschiedene Wettkämpfe in England, eben zum Beispiel dieser Crosslauf. Irgendwo im Nirgendwo, ich erinnere mich an Wald mit ganz viel Farn drin und es gab keine Toiletten und es ging in irgendwelche Sandlöcher runter und dann durch so ein ausgewaschenes Flussbett mit irgendwelchen riesen Steinen drin in der Erinnerung. Also Wahnsinn, das hat mich damals total beeindruckt. Ich kannte nur so Crossläufe, die über irgendwelche ja relativ gut gepflegten Waldwege gingen damals, so bei uns, ne, Osnabrück, Grubenbruchsee und so. Und in England dann dieses Ding und also da weiß ich wirklich nicht, wie viel ich geworden bin. Da habe ich, glaube ich, richtig auf Mütze bekommen. Aus dem einen Loch hatte ich das Gefühl, musste man irgendwie auf allen Vieren wieder rauskrabbeln da in so einer Sandkuhle, weil man einerseits da gar nicht durchgekommen wäre. Und arschkalt war es außerdem. Trotzdem sind natürlich alle mit irgendwie Singlet und kurzer Hose gerannt. Und ich habe wirklich nur gedacht, also gewisse Vorurteile, die man so über die Briten hat, ne, also dass sie einfach hart im Nehmen sind und sich nicht so leicht einschüchtern lassen und so. Das hat man da vom Allerfeinsten gesehen. Und ja, so merkt man dann auch, ne, dass die da wirklich eine andere Crosslauf-Tradition haben als wir. Und vielleicht auch, warum die eben bei den letzten Weltmeisterschaften dann auch ein bisschen besser abgeschnitten haben als wir. Ne? Crosslauf in England. Weiteres Ding in England auch. 1500 Meter auf der Bahn. Ein anderer Austausch, war nicht das gleiche Jahr, glaube ich. Und dann ist natürlich klar, wenn du in so einer Gastfamilie landest, ja, wenn du in so einer Gastfamilie landest, ist das meistens so, dass natürlich da auch jemand ist, der in deinem Alter ist. Ja? Und im Zweifelsfall, wenn du als Läufer dahin kommst, versuchen die auch, dich bei einem Läufer da in die Familie zu packen. Dann war ich gelandet bei Chris, hieß er, glaube ich. Und Chris war tatsächlich irgendwie im letzten Jahr in seiner Altersklasse Commonwealth-Meister geworden, über 1500 Meter oder die Meile oder sowas. Ne? Also das britische Commonwealth, das ist dann eben nicht nur irgendwie England, sondern da sind dann irgendwie noch die ehemaligen Kolonien da drin und was weiß ich was alles. Für die ein Riesen-Happening. Also der Typ war in seinem Verein schon so ein bisschen so ein Star, muss man sagen, so ein Star. Star, ja, genau, so ein Star. Und war klar, ne, dass man dann auch sagt, so jetzt, ne, gibt's hier den großen Vergleichskampf Osnabrücker Turnerbund gegen Winter Slough and Eton Athletics Club. Übrigens war das genau der gleiche Leichtathletikverein, für den später auch Mo Farah ganz lange gestartet ist, ne, falls ihn einer noch kennt. Und 1500 Meter gegen diesen Briten und ich wieder die übliche Taktik, mich nur reingehängt und so und irgendwann dann überholt. Und ich muss einen dermaßen roten Kopf gehabt haben dabei. Also das war wirklich, da bin ich 110% All-In gegangen, weil ich unbedingt gewinnen wollte. Aber einen dermaßen roten Kopf gehabt, dass nachher alle nur meinten, sie hätten echt Angst gehabt, dass ich irgendwie explodiere, wie so ein Dampfkessel. Und auch da, ja, sagt man dann nachher so, okay, wo kam das her? Keine Ahnung, Motivation stimmte. Und wenn ihr also meint, ihr seht beim Laufen manchmal komisch aus und habt einen ganz, ganz roten Kopf oder so, kann ich auch da nur sagen, das ist völlig in Ordnung so. Ja, das könnt ihr gerne weiter genau so machen. Gibt übrigens auch andere Leute, die werden total blass beim Laufen, ne? Auch das kommt vor und ist auch irgendwie nicht absolut ungewöhnlich. Ich glaube, da hat jeder so seine ganz speziellen Erinnerungen und Finisher-Fotos und Wettkampffotos, wo man einfach nur denkt, bin das wirklich ich? Ja, könnte schon sein. In so einer extremen Situation sieht man manchmal auch extrem aus. England. Irgendwie habe ich tolle Erinnerungen an irgendwelche Laufveranstaltungen in England. Mein allererster Einsatz in der Nationalmannschaft war in Hexham. Ich glaube, Hexham ist gar nicht England, sondern schon Schottland oder zumindest war es irgendwie an der schottischen Grenze. Auf jeden Fall war ich auch da wieder sehr, sehr nervös. Irgendwie so ein U23-Ding oder so, oder ich glaube U23, also für Junior noch nicht die richtige Nationalmannschaft, der Großen, sondern so ein Nachwuchsding. Und eben Länderkampf ist halt auch wieder so, wie vorhin in der Halle, das hat nicht so einen riesen Stellenwert eigentlich, ne? Also wie man da abschneidet, ja, natürlich, ne, ist das Nationalmannschaft und so und ganz cool. Aber im Nachhinein muss man sagen, naja, also gibt schon noch andere Sachen, die irgendwo wichtiger sind. Trotzdem war das für mich eben das erste Mal richtig Nationalmannschaft, ein Riesending und ich war nervös wie Sau, ne? Und damals war Adidas der Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft und wir kriegten diese Anzüge und das war für mich, boah, wie so ein Heiligtum, ja, diese Klamotten da zu bekommen, diese Ausrüstung zu bekommen. Eine Regenjacke gab's und es gab einen Jogginganzug und es gab natürlich eine Splitshorts und ein Singlet und noch irgendwie zwei T-Shirts und so und so. Boah, total geil, ja, fand ich großartig. Und was war, wie das nun mal so ist, in England, in Schottland? Es war einfach scheiß Wetter. Und dieser Anzug war komplett in weiß, nur oben halt so ein bisschen, ja, schwarz-rot-goldene Streifen dran und so. Und mein allergrößtes Problem war wirklich, verdammt nochmal, wie schaffe ich das mit dem Einlaufen, ohne diesen Anzug total dreckig werden zu lassen. Ja, sonst habe ich überhaupt kein Problem damit. Meine Schuhe, ne, natürlich werden die nie gewaschen, natürlich gehe ich damit mitten durch die Pfütze, gar kein Problem. Aber damals, dieser Nationalmannschaftsanzug in weiß, ja, und dann der schottische, britische Matsch da drumherum. Ich war so todunglücklich, es war so brutal, es war so schrecklich für mich, ne? Also gar kein, ich bin sonst überhaupt nicht der Styler und ist mir alles völlig wurscht, aber in dem Fall, also das war wirklich ganz, ganz harter Tobak. Ich glaube, bei dem Rennen habe ich auch ziemlich abgekackt, da bin ich irgendwie nachher, weiß nicht, 7. von 8. geworden oder so, war nicht schön, ne? Aber ich habe die Flecken wieder rausgekriegt aus dem Anzug, ja? Länderkampf. In England, mein erstes Mal in der Nationalmannschaft. Wilde Geschichte. Außerdem ist mir da noch schön im Hinterkopf geblieben, dass ich geschockt war, wie sich manche anderen Leistungssportler da verhalten haben. Gerade so in Beziehung auf irgendwie Partygeschichten und Ähnliches. Für mich war eigentlich klar, ne, also gerade so im Jugendbereich, Läuferinnen und Läufer, Sportlerinnen und Sportler, die sind konsequent, die machen ihren Wettkampf, die passen auf ihre Regenerationszeiten auf, die ernähren sich vernünftig und natürlich trinken die keinen Alkohol. Ich war zum Beispiel, glaube ich, einer der ganz, ganz wenigen, die wirklich beim Abiball keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken haben. Ja, ich habe mich da auch auf den Feten immer sehr, sehr zurückgehalten und war doch ziemlich strikt und konsequent, würde ich sagen, was dieses Thema anging, gerade so eben in der Schulzeit dann auch. Und dann komme ich da zu diesem Nationalmannschaftseinsatz und wir waren halt alle zusammen in irgendeinem Hotel da außerhalb und sensationell, ne? Also abends fuhr der Aufzug hoch und runter und da waren ein paar sehr, sehr angeheiterte Stabhochspringer drin, die einfach nur noch mit besoffenem Kopf da hoch und runter gefahren sind. Dann war hier wieder irgendwie Alarm, dann war da wieder Alarm. Irgendwelche Leute haben noch irgendwelche Golfkarts geklaut und sind damit irgendwie durch die Gegend gefahren. Also richtig wild. Ja, und ich habe nur gedacht so, hä, was ist denn hier los, ja? Zugegebenermaßen, es waren selten die Läuferinnen und Läufer, die da so steil gegangen sind. Später habe ich das auch noch ein paar Mal anders erlebt, ne? Aber witzigerweise habe ich da schon festgestellt, erstes Mal Nationalmannschaft, man muss doch durchaus auch differenzieren im Leistungssport, was für eine Sportart, was für eine Disziplin die einzelnen Leute so betreiben. Und eben auch natürlich, der eine handhabt das so, der andere handhabt das so mit den Feierlichkeiten nach dem Wettkampf. Ne? Das war in dem Fall ja wirklich alles nach dem Wettkampf, von daher auch alles halb so wild. Ne? Aber trotzdem war ich völlig geschockt, denn klar, ja, auch nach so einem Länderkampf ist doch klar, dass irgendwie die nächste Meisterschaft ansteht und das nächste Quali-Rennen und überhaupt. Und dass ich mir da nicht meine Form zerstöre, indem ich da irgendwie wild über die Stränge schlage. Aber gut, wieder was gelernt, ja. Hat auch dafür gesorgt, dass ich dann doch irgendwann im Laufe der Jahre zumindest ein bisschen lockerer wurde. Habe irgendwann auch festgestellt, es gibt Teams, da gehört auch das abendliche Bierchen vor dem Wettkampf absolut zur Routine und ist gar kein Problem. Ne? Einer meiner Teamkollegen hat mir damals eröffnet, er wäre seine Bestzeit in dem Jahr gelaufen, wo er dreimal die Woche Tiefkühlpizza Spinat gegessen hat. Also ja, das mögen alles Ausnahmen sein, Aber so ein bisschen eine gewisse Lockerheit schadet auf jeden Fall offensichtlich auch nicht. Ja, ganz wilde Geschichte, wo ich auch wieder ein großes Learning rausgezogen habe. Das habe ich damals, glaube ich, hier in der Podcast-Folge mit dem Dr. Arnold Roy hier auch zum Besten gegeben. Da haben wir eine Folge gemacht zum Umgang mit Erkältung, mit Infekten. Da ging es speziell natürlich um Corona, aber auch generell darum, aus ärztlicher Sicht jetzt, was mache ich, mit welchen Erkältungssymptomen kann ich noch trainieren oder Wettkampf laufen, mit welchen nicht, wie lange sollte ich Pause machen, wenn ich mal so einen Infekt hatte, lauter Sachen. Auch das haben wir hier komplett schon besprochen aus ärztlicher Sicht. Mein Erlebnis ist tatsächlich, dass ich auch als 15-, 16-Jähriger, ne, mein großes Jahreshighlight, die Niedersachsen-Meisterschaften im Crosslauf. Ich wollte da unbedingt starten, ich wollte da unbedingt mitmachen. Wir hatten eine Mannschaft beisammen, die wirklich gute Karten hatte und 3 Tage vorher eben krank geworden, Fieber gehabt. Boah, Mist, was machst du? Ich will da unbedingt rennen. Ja, klar, Tag vorher, ach, geht mir schon viel besser. Ich brauche gar nicht mehr messen. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Mama überredet habe, dass sie das nicht gerafft hat, was da los war. Auf jeden Fall bin ich zu dieser Meisterschaft gefahren, bin auch gerannt, habe aber wirklich die letzten 50 Meter einfach live nicht mehr miterlebt, weil ich wirklich mit schwarz vor Augen in so einem Tunnel war. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich bin irgendwie ins Ziel gekommen, weiß aber nicht mehr wie, weiß auch nicht, was hinter der Ziellinie passiert ist. Weiß nur noch, dass ich irgendwann halt wieder einigermaßen da war, mir aber die Schuhe selber nicht mehr ausziehen konnte, weil ich so fertig war. Dass mein Trainer wurde riesiger, auch mit dem habe ich hier schon eine Folge aufgenommen, mir dann die Schuhe ausziehen musste und ich ihm dabei wirklich fast auf den Kopf gekotzt hätte, weil mir dermaßen schlecht war. Dann lag ich wirklich mit absolutem Schüttelfrost und dachte, ich sterbe hier gleich, irgendwie im Auto, während meine Teamkollegen, wir hatten dann mit der Mannschaft noch irgendwie, weiß nicht, 3. Platz gemacht oder sowas, bei der Siegerehrung waren. Und ich habe nur gedacht, okay, lieber Jan, kleine Warnung, also mit Fieber oder auch kurz nach so einem grippalen Infekt machst du definitiv keine Wettkämpfe mehr. Training muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Aber gerade so ein Wettkampf, wo man dann doch irgendwie noch mal ein Stückchen mehr gibt, als man eigentlich möchte, ist einfach überhaupt keine gute Idee. Und gerade jetzt, wie gesagt, hier Wettkampfsaison und sowas, kriege ich auch wieder ganz viele Anfragen von euch. Ne? Heute gerade auch wieder, so jetzt, ne? Oh, habe ich ja den Wettkampf XY abgesagt, weil da war ich erkältet. Kann ich denn eine Woche später dann wieder richtig durchstarten? Und wie ist denn das? Und natürlich ist es ganz oft so, dass man vor einem Wettkampf immer mal wieder so ein leichtes Halskratzen oder irgendwas hat und deswegen gar nicht weiß, ist das jetzt hier eine Erkältung, die im Anflug ist? Oder ist es die ganz normale Nervosität? Und deswegen, ja, liebe Leute, im Zweifelsfall lieber weglassen. Ich persönlich habe das noch nie hinbekommen, wenn da wirklich was war, nachher auch nur eine einigermaßen akzeptable Leistung abzurufen. Und deswegen ganz, ganz große Bitte, ab und zu mal ganz bisschen joggen, wenn es im Hals kratzt. Vielleicht, ja, muss jeder so ein bisschen selber abklären, ne, mit sich selber, mit dem Arzt. Aber nicht dahin gehen, wo es weh tut, nicht dahin gehen, wo die Langdauerläufe sind, wo die Intervalle sind, wo eben die Wettkämpfe sind. Das macht echt nur Sinn, wenn man wirklich fit ist. Es dauert sonst länger, bis man sich erholt hat von diesem Infekt. Es gibt einfach große Risiken, die da mitschwingen. Und deswegen, also da eurem Trainer fast auf den Kopf kotzen nach so einem Wettkampf, ne, weiß nicht, ob ihr einen Trainer habt oder nicht, ist einfach keine so schöne Erinnerung. Niedersachsen-Meisterschaft, Crosslauf, keine Ahnung, 1995 oder so. Ne? Kommen wir ganz schnell zurück in die Gegenwart. Wieder so ein Ding, wo man sagt, Fitschen, ne, mit mittlerweile 46 Jahren, damals war ich noch 45, der sollte es doch mittlerweile kapiert haben, der sollte doch jetzt alt und weise sein und wissen, wie man es macht. Ja, bin ja dieses Jahr, Anfang April, einen sehr guten Halbmarathon gelaufen, danach war ich leider 4 Wochen eben erkältet oder 3 Wochen erkältet, bin überhaupt nicht gelaufen, war einfach auch völlig platt, bin dann wieder 2-mal joggen gewesen, wunderbar, Erkältung war wirklich weg und dann kam der Mettmanner Bachlauf. Der Mettmanner Bachlauf ist unser lokales Highlight hier, ne? Da ist richtig was los und da sind alle Kinder am Start und alle Großen am Start und richtig schön so ein kleiner Volkslauf hier mit aber wirklich vielen Teilnehmern und einfach geil. So, Ganz klar, Jan, du weißt Bescheid, ne? In den letzten paar Jahren, irgendwer schlägt dich hier immer. Und das ist auch in Ordnung so. Ne? Ich trainiere einfach nicht mehr genug. Wunderbar. Jetzt warst du auch noch lange, lange krank. Also lass mal locker angehen. Locker angehen, okay. Losgelaufen, irgendwann nach einem Kilometer oder sowas, habe ich dann tatsächlich die anderen ziehen lassen vorne. War irgendwie an Position 6 oder so, ne? Und das war genau richtig und genau da gehörte ich hin. Völlig in Ordnung. Und dann habe ich leider gemerkt, oh, pass mal auf, die vorne sind ja gar nicht mehr so schnell. Ha, vielleicht geht ja doch was, vielleicht ist die Form ja doch besser als gedacht. Also habe ich mich langsam wieder nach vorne gearbeitet. Hab einen überholt, hab noch einen überholt und war schon auf einem der Medaillenränge plötzlich. Und dann habe ich gemerkt, oh, den allerersten, den kriegst du nicht mehr, der ist weit weg. Aber da, an zweiter Position, ein Mädel. Emi Lotta Berger. Die gehört zu den besten Leichtathletik-Nachwuchsläuferinnen Deutschlands, sogar weltweit. Ja, es ist richtig, richtig gut, die Gute. Und kommt eben hier aus Mettmann, startet mittlerweile für Leverkusen, ne? Aber mit der habe ich mir schon im letzten Jahr ein ordentliches Battle da geliefert. Und diesmal habe ich gemerkt, oh, die kommst du wieder ran. Dann bin ich rangekommen, 2 Kilometer ungefähr vor Schluss, hatte ich sie dann. Und dann sind wir gemeinsam auf die letzten 2 Kilometer gegangen. Und das fühlte sich auch richtig gut an, ja. Und ich merkte, ich habe noch richtig Power. Aber dann zwickte es auf einmal in der Wade. Was soll ich sagen? Ich habe natürlich durchgezogen, ne, weil, ach ja, geht schon wieder, geht schon wieder. Hab dann den Endspurt gegen Emil Lotta ganz knapp verloren, bin also Dritter geworden. Trotzdem geiles Rennen. Aber die Wade hatte halt nicht nur ein bisschen gezwickt, sondern da wirklich war da irgendwie ein kleiner Riss drin oder ähnliches. Sprich, dieser Mettmanner Bachlauf mit seinen letzten 2 Kilometern hat dafür gesorgt, dass ich wieder 4, ich glaube es waren sogar 6 Wochen ausgefallen bin, weil ich einen ordentlichen Muskelfaserriss oder was auch immer mir da eingezogen hatte. Ha? Herrlich, ja, Jan Fitschen mit 100.000 Jahren Wettkampferfahrung, der hier die großen Weisheiten zum Besten gibt und genau weiß, wie man was zu machen hat und dass man natürlich sich zurückhalten muss, wenn man nicht gut im Training ist und dass man es nicht übertreiben sollte und sowas. Ja, genau der Jan Fitschen, der euch hier diesen Podcast wieder reinquatscht, der knallt sich bei dem unglaublich wichtigen Mettmanner Bachlauf so dermaßen die Wade fest und zu, dass er danach 6 Wochen schlechte Laune hat, dass er fast seine komplette Österreich-Trailrunning-Serie hätte absagen müssen, weil das wirklich erst 3 Tage vorher wieder einigermaßen ging mit der Wade. Ne? Und der jetzt nur denkt so, beim nächsten Mal bin ich bestimmt ganz vernünftig und mache das viel, viel besser. Wunderbar. Wunderbar, mit meiner Bachlauf dieses Jahr. Ich springe ganz wild in der Zeit drumherum. Ja, ich habe hier irgendwie Geschichten gesammelt und wie gesagt, vieles habe ich wahrscheinlich schon erzählt. Und es geht auch gar nicht um meine Geschichten. Ja, es geht ja um eure Geschichten. Es geht ja darum, dass ihr jetzt grinst und denkt, ach ja, guck mal, das habe ich doch da und da auch schon gehabt. Ja, dass ich irgendwo völlig übertrieben habe, obwohl ich wusste, die Form ist gar nicht da. Dass ich zu spät zum Start gekommen bin, weil ich gedacht habe, ich habe alles im Griff, aber die Zeitumstellung nicht auf dem Schirm hatte. Ja, lauter so Geschichten, die ihr erlebt habt, ne? Die wollen wir hier mal so ein bisschen gemeinsam auch durchleben. Düsseldorf. Düsseldorf, mein allererster Marathon. Was sage ich allen Leuten, die ganz lange trainiert haben für einen Marathon und die dann feststellen, es ist einfach irre heiß? Leute, seid so ehrlich zu euch selber. Ihr könnt an einem Tag mit scheiß Bedingungen keine Bestzeit aufstellen. Nehmt die Erwartungen raus, lauft ein bisschen langsamer, ne, haltet euch zurück. Das habe ich auch gemacht. Ja? Das habe ich wirklich auch gemacht an dem Tag meines ersten Marathons. Aber ich glaube, ich habe das nicht konsequent genug gemacht. Denn Marathon im April und es war damals, das war 2011, so der erste wirklich heiße Tag im Jahr. Ich wusste genau, das geht jetzt voll daneben, weil, ne, Hitze ist schon blöd, aber Hitze, die du nicht gewohnt bist, weil es die ganze Zeit relativ kühl war, die ist saublöd. Gut, läufst du also ein bisschen langsamer an. Wird keine tolle Zeit, ist der erste Marathon, ist auch nicht so schlimm. Damals, ja, waren ja die ganzen deutschen Marathonläuferinnen und Läufer noch nicht so stark wie heute. Das heißt, man konnte auch mit einer für heutige Zeit mittelmäßigen Leistung ganz gut performen. Trotzdem habe ich mir natürlich einen riesen Druck gemacht, weil erster Marathon und ich vorher die Schnauze aufgerissen und hier und Fitschen, der Europameister, probiert es jetzt auf der Königsdisziplin, bla bla bla. Ne, ganz klar. Also nervös war ich wie immer Und dann ging's los und ich habe nur gedacht, alter Schwede, jetzt schon zum Start, relativ warm, mitten durch die Düsseldorfer City, wenig Schatten. Ne? Es war wirklich so, dass die Pollen, ne, man hat gelben Staub in der Luft gesehen, weil irgendwelche Bäume geblüht haben. Ich habe null Probleme mit irgendwelchen Allergien oder sowas, ja, mit Pollenflug, nie. An dem Tag, ich hatte schon nach 5 Kilometern das Gefühl, alter, du kriegst heute einfach keine Luft. Ja, bin gelaufen. Bin immer langsamer geworden, bin zum Schluss wirklich auch Schlangenlinien durch die Stadt geeiert da, ne, also wirklich, es ging noch, ne, aber als ich jetzt die Bilder gesehen habe, wie gesagt, von der Katja Fischer beim Köln-Marathon, das, was sie da abgeliefert hat, war nochmal 1000-mal schlimmer, als was ich hatte, ne, also ohne ihre Begleitung, glaube ich, hätte die Katja überhaupt nicht ins Ziel gefunden, weil die zwischendurch einfach die vermessene Linie gar nicht mehr gesehen hat und gar nicht mehr erkannt hat, wo die Strecke ist, so fertig war die, ne, aber bei mir war das echt ähnlich. Ich bin da auch rumgeeiert, bin immer langsamer geworden, hab nur noch gedacht, scheißegal, du kannst nicht aufgeben. Bin irgendwie ins Ziel gekommen, 2 Stunden 20 damals, verglichen mit meiner Erwartungshaltung und verglichen mit dem, was ich eben auf der Bahn sonst so abgeliefert hatte, war das absolut mega indiskutabel. Ja, aber, ne, ich kann weiterhin sagen, liebe Leute, aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt als großer TV-Experte irgendwo auftrete und das Wetter ist scheiße, ich weiß, wie das ist, ne? Und ich weiß auch, dass leider, das genauso dazugehört zum Marathonlaufen und zu allen anderen Laufveranstaltungen, ja, wie eben auch Probleme in der Vorbereitung. Wir machen einen Draußensport, das ist das Schöne, ja, ich möchte nie mit irgendjemandem tauschen, der wirklich den ganzen Tag im Fitnessstudio trainieren muss oder eben in der Schwimmhalle oder so. Ja, ich finde das draußen großartig. Aber für Wettkämpfe ganz besonders, natürlich auch fürs Training, aber für Wettkämpfe ganz besonders, kann das manchmal auch extrem, extrem grausam sein. Düsseldorfer Marathon mit Hitze. Wahnsinn. Es hat mich dermaßen zerhagelt. Es war ein einschneidendes Erlebnis. Im Nachhinein bin ich auch dafür dankbar. Ich habe Marathons gehabt, die waren richtig schlecht. Ich habe Marathons gehabt, die waren relativ gut. Ja, und von daher, ich glaube, diese Spannbreite braucht man auch, wenn man darüber reden möchte. Und das mache ich, wie ihr wisst, ja sehr gerne. Weltcup. Nächstes Ding. Weltcup Athen, das war 2006. 2006, ja, mein großes Jahr, Europameister geworden. Und dann bin ich ausgewählt worden danach für die Kontinentalauswahl. Über diese Länderkämpfe habe ich hier schon ein paar Mal gequatscht. Ne? Länderkämpfe, da macht eben eine Nation mit ihrer Auswahlmannschaft gegen die nächste Nation. Weltcup geht noch anders. Da sind die stärksten Nationen dabei, die sich im Einzel qualifiziert haben für diesen Weltcup, plus eben noch so Kontinentalauswahlmannschaften. Das heißt, ich durfte für unseren Kontinent starten, ja, für die Europa-Auswahl. Und da war dann eben ich für 5000 Meter irgendwie gemeldet, dann war einer dabei, der war für 3000 Meter gemeldet und einer war dabei, der war für 1500 gemeldet, aber ich eben als Deutscher, aber im gleichen Team mit einem Spanier, mit einem Engländer, mit einem Franzosen gegen eben die anderen Nationen. Richtig, richtig geiles Ding. Ich habe immer noch diesen Anzug von damals, ne, wo eben nicht nur draufsteht, hier Adler auf der Brust und dann Deutschland, sondern wo echt Team Europe draufsteht. Ich meine, wie geil ist das denn, ja? Wenn du ausgewählt wirst, deinen ganzen Kontinent zu vertreten. Also war für mich Wahnsinn. Ja, richtig, richtig geil. Ne? Und das war halt nach dieser Europameisterschaft, nach der ich dann zugegebenermaßen doch mal auch ein paar Tage ordentlich gefeiert hatte und jetzt nicht in der allergeilsten Verfassung da anreiste. Ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, mich zu erholen. Ich hatte ein bisschen Zeit gehabt, auch wieder irgendwie Form aufzubauen. Und habe mich nachher auch noch vergleichsweise 8-bar geschlagen. Platzierung weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, 5., 6. geworden oder sowas. Ja, da sind dann halt auch nur 8 Leute am Start oder 10. Aber das war in Ordnung, ne? Also Rennen war durchaus in Ordnung. Aber das Schönste an dem Ding war eigentlich nicht das Rennen selber. Sondern das Schönste an dem Ding war, dass ich ausnahmsweise schon am ersten Wettkampftag fertig war mit meinem Rennen. Ja, ganz oft ist es leider so, du fährst halt zu irgendeiner großen Meisterschaft. Und die Läuferinnen und Läufer, oder habe ich zumindest so vom Gefühl her, sind immer ganz zum Schluss dran. Das heißt, du kannst dir weder die Wettkämpfe richtig angucken, noch irgendwie mal eine Runde feiern gehen, sondern bist die ganze Zeit Panik, da in deinem Tunnel und fieberst nur deinem Wettkampf entgegen. Und dann, wenn du fertig bist, dann kannst du auch schon wieder nach Hause fahren und hast von der Stadt nichts gesehen, hast von den Wettkämpfen nichts gesehen, hast irgendwie nichts erlebt. Das Ding aber in Athen, sensationell, Samstag, Sonntag der Wettkampf, wir waren Samstag fertig und ich bin dann mit einer Stabhochspringerin und ich glaube irgendeiner Speerwerferin oder sowas, bin ich dann da durch die Gegend gezogen und noch irgendjemand war dabei, also keine Ahnung, 4, 5 Leute waren wir, sind da durch die Gegend gezogen, super witzig, haben uns halt auch ein bisschen Athen angeguckt und so, völlig ohne Plan da rumgegeistert, ne? Alle eben auch einigermaßen entspannt, weil Wettkampf vorbei und gar nicht so schlecht gelaufen. Irgendwann waren wir auf so einer, keine Ahnung, kleinen Halbinsel oder sowas da unterwegs und alle waren so schick angezogen. Haben wir festgestellt, wir sind hier quasi aus Versehen hier auf einer griechischen Hochzeit gelandet. Ne, und dann fragt uns auch irgendeiner, was wir denn hier machen würden. Und wir so, ja, wir waren hier gerade beim Weltcup und Leichtathleten und so. Ach, das ist ja toll. Und aus Deutschland kommt ihr, ja. Und meine Braut ja auch oder der Vater der Braut oder so und bla. Und setzt euch doch und so. Und ja, wurden wir erstmal verköstigt und haben dann da eben schön bei einer griechischen Hochzeit mitgefeiert nach so einem Wettkampf. Fand ich auch wieder witzig, ne? Hat man wieder mal was erlebt. Wie gesagt, das Rennen selber war ein großes Ding. Und der Anzug ist hier auch noch in irgendeiner Kiste auf dem Schrank. Aber was genau da passiert ist, weiß ich nicht mehr. Aber diese griechische Hochzeit, die hat mich schwer beeindruckt. Das fand ich richtig cool. Wieder mal eins von den Dingern, was man nicht erlebt hätte, wenn man nicht durch den Sport in der ganzen Welt rumdüsen würde. Ein Erlebnis, das gerade erst stattgefunden hat. Der ADH-Hochschullauf. Der ADH-Hochschullauf, für den habe ich ja auch in der Podcast-Folge schon Werbung gemacht, ne, war jetzt irgendwie am 20. September oder sowas, ne? Das ist so ein Ding, ja, schönes Format. Jeder rennt bei sich zu Hause und zwar berühmte Wettkampfgeschichte Stundenlauf. Du hast eine Stunde Zeit, möglichst viele Kilometer zu schaffen oder bei diesem Format eben auch alternativ möglichst viele Höhenmeter zu schaffen. Höhenmeter gibt's hier bei mir nicht so viele, ich wohne hier nicht in den Bergen. Deswegen gilt es für mich an dem Tag immer richtig Gas zu geben, einfach mal die schnellen Carbon-Schuhe anzuziehen und zu gucken, was geht. Und wie das immer so ist, ja, da hast du so ein oder zwei so Vögel, die verfolgen das ganz genau, was du da treibst. Und dann kennt ihr vielleicht aus der ein oder anderen Folge hier auch meinen Kumpel Klaus. Ja? Mein Kumpel Klaus wohnt mittlerweile in Bremen, aber hat auch eben in Bochum, genau wie ich, da Physik studiert. Er hat das ein bisschen besser hingekriegt, hat noch seinen Doktor gemacht und sowas, ne, und arbeitet jetzt auch irgendwie seriös. Aber laufen, das haben wir damals schon gemacht, da war ich zum Glück ein bisschen besser. Und das machen wir immer noch. Und jetzt ist es oft so, dass er ein bisschen besser ist. Wir machen auch zum Beispiel ganz oft diese Laufcamps zusammen. Übrigens für Zypern, Mitte November, glaube ich, geht's los. Ich schreibe es nochmal hier rein. Haben wir noch irgendwie 4 Plätze. Ja, Zypern, dieses Jahr haben wir noch 4 Plätze. Und nächstes Jahr Flesensee, ist Klaus vielleicht auch wieder mit dabei als Coach. Aber Klaus ist manchmal ja auch wirklich sehr gerissen. Letztes Jahr zum Beispiel. Letztes Jahr war meine Form auch vergleichsweise geht so. Und ich bin gerannt, ja, habe eine Stunde hier auf so einer Pendelstrecke, bei mir ist irgendwie nichts flach, deswegen habe ich da dann so ein 2-Kilometer-Ding, wo ich immer hin und her renne auf Asphalt. Na, habe da also alles gegeben, Vollgas, total verausgabt und richtig, richtig gut. Dann hat Klaus sich das in Ruhe angeguckt und hat dann in Bremen, man hat ja den ganzen Tag dafür Zeit, hat dann in Bremen auf seiner Strecke eben auch Gas gegeben und nachher 40 Meter mehr gehabt als ich. 40 Meter, der alte Sauhund, ja, hat mich also dermaßen souverän da in die Schranken verwiesen, ne? Das kann nicht wahr sein, ne? Also ein bisschen Ehrgeiz hat man ja dann auch noch. Wir haben das natürlich schön gefeiert und so und ja, ich weiß, dieses Konkurrenzspielchen, da ist nicht ganz so ernsthaft. Aber dieses Jahr, deswegen erzähle ich das jetzt besonders gerne, dieses Jahr andersrum die Geschichte, dieses Jahr ist Klaus zuerst gelaufen. Wir hatten noch telefoniert morgens und ich habe gesagt, ja, ich gehe gleich auch los und so, ne? Und ja, dann gucken wir mal, was passiert dieses Jahr. Dann habe ich geguckt, habe dann doch ein bisschen länger gearbeitet, wieder geguckt und Klaus, der alte Fuchs, hat das aber nicht hochgeladen bei Strava. Das heißt, ohne ihn jetzt irgendwie vorher darauf aufmerksam zu machen, konnte ich nicht rauskriegen, wie viel er denn jetzt eigentlich geschafft hat. Da blieb mir nichts anderes übrig, musste ich halt doch wieder rausgehen und einfach scheißegal, volles Programm, alles was geht, habe ich gemacht, eine Stunde lang, Vollgas. Dann habe ich nachher gecheckt, die Ergebnisse, habe dann gesehen, Klaus, wie war es denn bei dir? Dann kam raus, dieses Mal hatte ich 40 Meter mehr als er. Yes! Ja, also sehr, sehr schön. Auch mit so komischen virtuellen Rennformaten. Ja, jeder durfte einfach zu Hause laufen einen Tag. Ne, da hat man eben Zeit für diese eine Stunde. Ne, auch damit kann man sehr, sehr viel Spaß haben, glaube ich. Gerade wenn man das eben mit ein paar Freunden zusammen macht, wenn man da noch so eine kleine Challenge draus macht. Völlig wurscht, ja, also wo man dann nachher landet. Aber sowas, dann sich so ein bisschen frotzeln und sowas bei irgendwelchen Wettkämpfen, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich glaube, da gibt es einfach auch unzählige Möglichkeiten, wo man sich da so ein bisschen austoben kann. Neue Geschichte, auch wieder ein Wettkampf-Highlight von mir. Meine ersten deutschen Hallenmeisterschaften. Hallenwettkämpfe, für alle, die das nicht kennen, zeichnen sich dadurch aus, dass eben die Rundbahn in der Halle nicht 400 Meter lang ist, wie draußen auf dem Sportplatz, sondern nur 200 Meter. Na, sonst müsste man halt so riesen Hallen bauen. Ist auch ziemlich geil, weil die Kurven sind dann so ein bisschen überhöht, ja, also gehen nach außen so schräg hoch, macht für uns Läuferinnen und Läufer wenig aus, weil wir laufen ja sowieso immer nur auf der Innenbahn und da merkt man nicht so viel davon. Na, aber wer mal die Chance hat, in so einer Halle zu trainieren, richtig geil, ne, da so 200er zu machen und dann von oben aus dieser Kurve rauszuballern, richtig lässig. Wir hatten also deutsche Jugendhallenmeisterschaften und ich wieder auch, ne, Osnabrücker Turnerbund und so und total nervös und alles. Und dann ging es also los. Ich hatte das große Ziel, mich fürs Finale zu qualifizieren. Das wäre richtig geil gewesen, ne, wäre richtig geil gewesen. Deutsche Meisterschaften, Finale, Jugend. Na, gerannt und es hat geklappt, ja. Es hat geklappt. Ich war im Finale und dann tauchte ein DSQ hinter meinem Namen auf in der Ergebnisliste. DSQ? Hä? Was soll das denn? Ja, was ich nicht wusste, ist, dass diese Linien, ja, mit denen da irgendwie die Bahnen markiert sind, die gehören schon nicht mehr zur Wettkampfstrecke. Das heißt, wenn ihr mal auf dem Sportplatz unterwegs seid und tappt aus Versehen mit dem Fuß auf die innere Linie, dann seid ihr eigentlich nicht mehr auf der Wettkampfstrecke und dürft demzufolge disqualifiziert werden. Und genau das haben damals eben die sehr eifrigen Kampfrichter gemacht. Die haben genau hingeguckt. Ich war auch nicht der Einzige, dem das da passiert war. Die haben genau hingeguckt, was machen denn die Jungs und Mädels da, die da im Kreis rumrennen. Aha, guck mal, der hier. Der ist schon dreimal auf die Linie getappt. Das macht er bestimmt absichtlich, weil der nicht so weit laufen will. Ja, Regeln gibt's und die machen auch in manchen Fällen Sinn. Aber in dem Fall war das einfach nur mega grausam. Ich bin bei meiner ersten deutschen Hallenmeisterschaft oder überhaupt bei meiner ersten deutschen, nee, doch, ich war draußen, war ich schon mal gestartet, aber erste deutsche Hallenmeisterschaft, wo ich ins Finale gekommen wäre, bin ich disqualifiziert worden. Wir haben dann noch für 50 D-Mark damals einen Protest eingelegt, ne, beim Schiedsgericht und die haben dann aber nochmal gezeigt, nee, guck mal, wir haben es hier sogar auf Video und da mehrfaches Betreten der Linie. Ich bin noch nicht mal über die Linie rübergetreten in den Innenraum. Ich bin wirklich nur auf die Linie getappt und es war auch so, die hatten da so Hütchen hingestellt, innen an die Linie, um zu markieren, Achtung, hier ist der Innenbereich. Und ich habe natürlich gedacht, naja, die Hütchen, das ist quasi die Markierung für, da geht's nicht weiter. Ne? Tja, Pech gehabt, auf die Linie getapert, disqualifiziert worden. Auch das ist mir schon passiert bei damals sehr, sehr wichtigen Wettkämpfen für mich. Raus, aus die Maus, bist du nicht mehr dabei. Geiles Ding, naja, geht so. Aber im Nachhinein, wie gesagt, also ne, jedes Mal, wenn Wolle Riesinger hier, mein damaliger Jugendtrainer und sowas, wenn wir uns treffen, dann erzählen wir immer wieder die Geschichten von diesem Disqualifiziert-Ding da, von der Crosslaufmeisterschaft, wo es mir so dreckig ging und eben die großen Abenteuer, die man da gemeinsam erlebt hat. Weiteres großes Ding, das mich total geprägt hat. Es ist ja so, als Nachwuchssportler, Nachwuchssportlerin, also zumindest mir ging das so, ich habe dann schon genau geschaut, was machen denn die Großen? Ja, also meine erste Crosslaufmeisterschaft zum Beispiel, da habe ich mich dann ganz, ganz mutig gefühlt, ne, weil tatsächlich Dieter Baumann, der große Dieter Baumann da war, ne, und ich wusste ja, der kommt aus dem Schwabenländle, ne, und das muss ja daran liegen, dass der so gut ist. Und meine Mama ist nun auch Schwäbin, ne, also wusste ich genau, okay, ja, die Schwaben können schnell laufen, Dieter kann schnell laufen. Da habe ich Glück gehabt, durch meine schwäbische Mama kann ich vielleicht auch laufen. Und ich weiß, meine Mama, die macht unheimlich gute Spätzle. Ja. Das muss eins der Geheimnisse der schwäbischen Läuferinnen und Läufer sein. Da hatte meine Mama nur damals diesen blöden Gesundheitstick, ne, und hat eben dann häufiger auch mal, gerade wenn es um normale Spaghetti ging, so blöde Vollkornspaghetti gekauft. Und die kann ich auf den Tod nicht leiden. Und auch bei den Spätzle wurde dann ab und zu mal Vollkornmehl genutzt. Und das geht gar nicht. Das schmeckt einfach überhaupt nicht. Also habe ich mich total am Riemen gerissen und bin bei diesen Crosslaufmeisterschaften zu Dieter Baumann rübergegangen und habe gefragt, Herr Baumann, Sie sind ja so ein toller Läufer und Sie sind ja nun Schwabe und meine Mama kommt eben auch aus dem Schwabenland. Ich habe nur eine ganz wichtige Frage für mich. Wenn es jetzt Spätzle gibt bei uns, für mich als Läufer, ist das okay, wenn man normales Mehl nimmt oder muss das Vollkornmehl sein? Ich glaube, der hat auch nur gedacht, was ist das wieder für ein Vogel da? Hat aber dann ganz lieb geantwortet, nee, man könnte durchaus auch normales Mehl nehmen und das wäre völlig in Ordnung, das würde auch schnell machen. Ne? Und das hat mich eben auch sehr geprägt, was meine Ernährungsgewohnheiten dann bis heute so angeht. Und Spätzle esse ich nach wie vor sehr gerne. Ich weiß jetzt, ja, große Weisheit kommt irgendwann. Ugali, ne, ist noch viel besser als schwäbische Spätzle. Aber damals war ich noch nicht so weit und habe auch noch nicht im Weltmaßstab gedacht. Ja, waren auch irgendwelche Crossmeisterschaften. Weitere ganz große Geschichten mit ganz, ganz großen Sportlerinnen und Sportlern. ISTAF Berlin, das internationale Stadionsportfest in Berlin, eins der größten Leichtathletik, also Stadion-Leichtathletik-Events deutschlandweit oder das größte sogar. Und damals gab es ein Jugendrennen oder ein Nachwuchsrennen innerhalb des großen Programms. Also die ganzen internationalen Superstars waren dabei. Und wir durften als U23 oder sowas auch, durften ein 3000-Meter-Rennen machen. Ich bin da hingesaust, wurde eingeladen, konnte mich in diesem Rennen noch für irgendeinen Kader qualifizieren, war auch wieder nervös wie Sau und so. Hab das echt trotz aller Nervosität auch sehr genossen, da im Vorprogramm von diesem ISTAF da rumzuturnen. Richtig geil, blaue Bahn, Olympiastadion Berlin, Wahnsinn. Ne, also gerade wenn man aus so einer doch sehr überschaubaren Stadt wie Osnabrück kommt. Das war schon richtig geil. Aber am geilsten war, ne, dass ich dann irgendwann nach meinem Rennen da rauskam aus den Katakomben. Dann stand da einer mit ein paar Leuten drumherum, die ihn irgendwas gefragt haben. Und das war Carl Lewis. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, ne? Aber Carl Lewis ist ja nun auch wirklich einer der absoluten super Sprint- und Weitsprungstars gewesen. Ne? Also wirklich schon, wow, was fand ich den früher toll. Und der stand da einfach so rum. Ganz normaler Mensch, ne? Wie cool ist das denn bitte? Wieder mal so eine Sportgeschichte, ne? Also ganz viele von euch jetzt auch gehört, die dann gesagt haben, ja, und dann ist der Kipchoge in Berlin einfach so an mir vorbeigegangen, als ich gerade zum Start wollte. Und dann habe ich da den Richard Ringer gesehen. Live in München, ne, kurz nachdem der Europameister wurde. Finde ich sehr schön. Da erinnere ich mich dann auch sehr, sehr gerne daran zurück, wie ich dann damals so meine Superstars irgendwo getroffen habe. Ganz andere Aktion, auch nochmal. Deutsche Meisterschaften, wieder mal. Ich glaube, 1997 war das. Dann aber schon im Erwachsenenbereich. Und ja, na, ich erzähle hier weiter Geschichten, aber so langsam habe ich es dann auch. Meine schöne Checklist hier. Mir fallen garantiert, wenn der Podcast zu Ende ist, hier noch 10 weitere Geschichten ein, wo es irgendwie abging. Ne, wieder ein großes Learning. Deutsche Meisterschaft 1997. Ich damals noch für den Osnabrücker Turnerbund im Start, war aber schon nach Wattenscheid irgendwie gewechselt zum Training und hatte mich qualifiziert. Nee, hatte mich nicht qualifiziert. Ich war über 1500 Meter dabei, wollte ins Finale, ne, und es hat ganz, ganz knapp nicht gereicht. Ich bin 13. geworden, 12 kam ins Finale. Ich bin gerade so rausgeflogen. Na, damals eben auch noch die richtig großen Leute am Start, Dieter Baumann, Rüdiger Stenzel und sowas, echte Granaten. Ich rausgeflogen, frustriert und ätzend und Mist und alles und total durch den Wind und ja, abends in den Leuten feiern gegangen, da mit meinen Kumpels, ne, da haben wir wirklich dann mal ein bisschen Alarm gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, das war in Köln, wenn mich nicht alles täuscht, ne, wo ich jetzt auch wieder rumgesprungen bin. Ich glaube ja, war auf jeden Fall eine schöne Party. Und am nächsten Morgen dann um 10 hieß es, du Jan, der Baumann, ne, der hat seinen Start im Finale abgesagt über 15 Meter. Du kannst noch nachrücken. Ich so, was? Ich soll jetzt ein Finale laufen? 15 Meter? Nee, nie im Leben. Im Nachhinein denke ich, ich hätte es mal vielleicht trotzdem probieren sollen, ja, weil man weiß ja auch nie, wann so eine Chance wiederkommt. Aber ich bin da nicht gestartet und war nur ziemlich angepisst, dass lieber Dieter, der seinen Start nicht irgendwie am Abend vorher schon hätte absagen können, ne, denn dann hätte ich mir die Party gespart und wäre im Finale bei den deutschen Meisterschaften der Erwachsenen dabei gewesen. Wie geil, ja, das wäre so toll gewesen. Ja, im Nachhinein macht es mir nicht mehr so viel aus, aber in dem Fall habe ich nur gedacht, scheiße, die Party, die hättest du dir dann doch auf jeden Fall auch sparen können. Ja, und damit komme ich tatsächlich an dieser Stelle ans Ende meiner Folge heute. Lustige Wettkampfergebnisse heute, nicht einmal im Trainingslager, lustige Trainingslagererlebnisse. Na, vieles davon war in England auf irgendwelchen Jugendfreizeiten oder Ähnlichem, habt ihr mitgekriegt. Von daher war es quasi fast wie einmal im Trainingslager. Aber eigentlich sollte es mir ja auch nur darum gehen, Leute, meldet euch an für irgendwelche Wettkämpfe. Es ist nicht immer alles schön, was man da so erlebt. Manchmal ist es erst nachher schön, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung eines jeden Läuferlebens. Man kann auch ohne den Quatsch glücklich werden. Ja, man kann auch einfach nur durch die Gegend joggen. Ne? Aber das muss ja auch nicht mit Bier ernst sein. Ja, man muss ja auch nicht irgendwo mitrennen, um da zu gewinnen oder eine Bestzeit zu laufen. Man kann ja auch einfach mitrennen, weil es cool ist, wenn halt mal die Stadt für einen gesperrt wird und man über alle roten Ampeln einfach so drüber rennen darf. Das ist ja auch schon eine geile Sache, die einem auch nicht jederzeit geboten wird, ne? Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht das mal. Ich finde es immer witzig. Man trifft verrückte Leute, ne? Grüße nochmal an den Sven, ja, mit dem ich da nach Köln gerast bin. Keine Ahnung, wie er abgeschnitten hat. Habe auch vergessen, nach dem Nachnamen zu gucken oder die Startnummer mehr anzuschauen. Vielleicht sehen wir uns auch beim Mettmanner Bachlauf wieder. Mal sehen. Es ist einfach immer irgendwie was los. Kommt rechtzeitig zum Start. Ja, man weiß nie, was mit der Bahn passiert oder mit dem Parkplatz. Und deswegen, ja, genießt die nächsten Wettkämpfe. Wenn ihr Bock habt, schaut nochmal rein. Ja, meine nächsten Laufcamps kommen bestimmt von euch, für euch. Zypern haben wir wirklich nur noch 4 Plätze frei. Bei Kenia haben wir leider nur noch, ich glaube, Doppelzimmer frei. Also ihr müsstet entweder mit jemandem, den ihr nicht kennt, auf ein Doppelzimmer gehen oder ihr bucht direkt mit jemandem, den ihr kennt, zusammen. Ne, also alle Einzelzimmer sind, glaube ich, für Kenia im Februar schon ausgebucht. Für Flesensee im April nächstes Jahr haben wir, glaube ich, noch gar keine Buchung. Ne? Also da könnt ihr völlig entspannt sein. Aber ich verlinke euch auch das alles nochmal. Ansonsten findet ihr mittlerweile ja wirklich auch meine Termine. Wir machen jetzt ganz viele LED-Lenser-Stirnlampen-Testläufe nochmal in Essen, in Düsseldorf, hier in Mettmann direkt. In Hannover kommt demnächst noch einer dazu. Ja, wo bin ich noch überall unterwegs? Ist auf jeden Fall einiges am Start. Ne? Könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, das findet ihr alles auch auf janfitschen.de. Ansonsten, ne? Frankfurt-Marathon, wieder einschalten, dann mit Ralf Scholl zusammen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche, wann auch immer ihr hier gerade zuhört. Bis denn, liebe Grüße, euer Jan.